Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich lese uns den Predigttext, der heute im Markus-Evangelium steht, Kapitel 10, die Verse 2 bis 16. Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein und manchmal ohne die Eltern nach Süddeutschland fahren. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Soweit der Predigttext. Wie eine Ehe geschlossen wird, hat sich durch die Geschichte hindurch mehrfach verändert. Das christliche Eheverständnis ist vor allem aus den Traditionen des Alten Testaments und damit des Judentums herausgewachsen. Als die junge Christenheit sich in kurzer Zeit über die gesamte antike Welt ausbreitete, musste sie sich mit den verschiedenen Lebensformen innerhalb des Römischen Reiches auseinandersetzen. Im Ergebnis hat sie sich klar für die Ehe eines Mannes und einer Frau entschieden. Doch auch in der 2000-jährigen Geschichte der Christenheit kam es immer wieder zu Veränderungen. Im alten Israel hatte der Bräutigam dem Brautvater den Brautpreis zu entrichten. Dann holte er seine künftige Frau in sein Haus, was in der ganzen Dorfgemeinschaft gefeiert wurde. Und die Hochzeitsnacht gehörte den Eheleuten ganz allein. Später kam im Judentum noch eine schriftliche Urkunde dazu. Wenn heute zuweilen von konservativer Seite die Rückkehr zum biblischen Familienbild gepredigt wird, muss man sich Folgendes vor Augen führen. Damals wurde die Ehe im Wesentlichen von Menschen geschlossen, die vielleicht 14 bis 15 Jahre alt waren. Wer von euch möchte seine 14-jährige Tochter verheiraten? Die Ehe wurde von der Familie vermittelt. Das waren keine Liebesehen. Und es gab leicht Sex und Kinder. Man kann getrost davon ausgehen, dass die ersten sexuellen Begegnungen sexuelle Nötigungen bis hin zu Vergewaltigungen waren. So dürfte die Mehrheit der ersten Kinder entstanden sein. Wer möchte das noch? Insofern stellt sich in der Tat die Frage bei Ehen, die heute erst mit Ende 20 oder Anfang 30 geschlossen werden, ob Sex vor der Ehe wirklich das Problem ist, das damals die Menschen vor Augen hatten. Bei 14-Jährigen gab es dieses Problem nicht. Die griechisch-römische Antike kannte verschiedene Formen geschlechtlicher Gemeinschaft. Legitime Erben mussten stets einer öffentlich geschlossenen Ehe entstammen. Diese war in der Regel nur zwischen Menschen des gleichen sozialen Standes möglich. Daneben gab es eine Fülle nicht-ehelicher, aber dauerhafter und allgemein akzeptierter Partnerschaften, sogenannte Konkubinate. Das wurde unter anderem von den römischen Legionären benutzt, denen die Ehe während des Militärdienstes verboten war. Der freie Grieche oder Römer konnte außerdem sexuelle Leistungen seiner Sklavinnen ebenso in Anspruch nehmen wie die von Prostituierten. Das war aus antiker Sicht außerhalb des Christentums völlig in Ordnung, ein ganz normales Verhalten. Als sich die junge Christenheit in dieser Kultur entwickelte, stand sie vor der Herausforderung, die vorhandenen sozialen und rechtlichen Formen von ihrem Glauben her zu beurteilen. Sie verfuhr dabei offenbar nach der von Paulus einmal in einem anderen Zusammenhang geäußerten Maxime, prüft alles und das Gute behaltet. In den ersten Jahrhunderten gab es noch Auseinandersetzungen darüber, ob bei sozialen Ehehindernissen ein Konkubinat zulässig war oder ob man lieber darauf drängen sollte, die Standesunterschiede abzuschaffen. Schließlich setzte sich die Ehe als einzige Form des akzeptierten Zusammenlebens durch. Wie im Judentum waren Eheschließungen auch in der Christenheit nie Privatsache, sondern eine öffentliche Angelegenheit. Schon im 2. Jahrhundert nach Christus wurde dafür die Zustimmung des Bischofs gefordert. Es bildeten sich gottesdienstliche Handlungen heraus, zum Beispiel die sogenannte Brautmesse. Dabei empfängt das Paar die vorher von ihnen gespendeten Abendmahlselemente Brot und Wein aus der Hand des Geistlichen zurück. Im frühen Mittelalter dienten Priester als Zeugen einer Eheschließung. Dabei übergab der Brautvater die Braut an der Kirchentür dem Bräutigam. Danach feierte man in der Kirche Gottesdienst. Hinter dieser Zeremonie steht das Verständnis, dass die Frau in der Eheschließung aus der Vormundschaft des Vaters in die des Ehemanns wechselt. Wie schon im römischen Recht wird die Ehe durch das Einverständnis der Partner bzw. ihrer Familien begründet. Die Kirche segnet die so entstandene Beziehung, aber sie stellt sie nicht her. Zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert wird die Ehe in einem längeren Prozess zum kirchlichen Sakrament. Nun wird die Ehe erst durch das Handeln der Kirche gültig, was einerseits einen starken Eingriff der Geistlichkeit in das persönliche Leben mit sich bringt, eröffnet andererseits den Partnern ein Stück Unabhängigkeit von ihren Familien, insbesondere der Frau. Die Ehe kann stärker als geistliches Geschehen wahrgenommen werden und nicht nur als Geschäft oder als Familienpolitik. Die Reformation hat sich von der Ehe als Sakrament wieder verabschiedet. Nach ihrer Erkenntnis ist sie ein weltlich Ding, das auch durch weltliche Instanzen geordnet werden muss. Die kirchliche Trauung wurde als Segenshandlung beibehalten. Aber auch die Beurkundung von Ehen wurde noch für Jahrhunderte von der Kirche übernommen, da die staatlichen Mächte dazu meist gar nicht in der Lage waren. Erst 1875-76 wurde in Deutschland mit einem grundlegend neuen Personenstandsrecht auch die standesamtliche Ehe eingeführt. Seitdem feiern Christen in Deutschland zweimal Hochzeit und rätseln, welche wohl die eigentliche ist. Geistlich und auch rechtlich gesehen wird eine Ehe weder von der Kirche noch vom Standesamt begründet, sondern vom Ja der Partner zueinander. Wenn Christen einander dieses Ja geben, folgen sie damit dem Ja Gottes, der sie zusammengeführt hat. Und weil Gott ihnen dafür den Rechtsrahmen der Ehe und den Segen der Gemeinde bereitstellt, gehört beides dazu. Unsere Lebenswelt macht es nicht leicht, diese Teilaspekte auch zeitlich beieinander zu halten. In früheren Jahrhunderten wohnten die Brautleute oft nahe beieinander. Man konnte jung heiraten, ich habe das schon gesagt, Familie gründen und das ganze restliche Leben an einem Ort und in einem Beruf verbleiben. Immer längere Ausbildungs- und Studienzeiten an weit auseinanderliegenden Orten legen jungen Paaren heute Hindernisse in den Weg. Deshalb kann es entlastend sein, dass eine Ehe nach evangelischem Verständnis dem weltlichen Recht unterliegt. Mit der standesamtlichen Trauung ist das Ja der Partner öffentlich gültig. Den Liebenden selbst war es zwar schon länger gewiss und es muss auch danach immer wieder neu bewährt und gestaltet werden, aber die rechtliche Geltung gibt dem Paar nun den ganzen Schutz und damit auch den ganzen Freiraum zur Gestaltung seiner Beziehung. Ein weiteres Hindernis sind deutlich höhere, vielleicht manchmal zu hohe Maßstäbe, wie sicher die eigene Existenz sein muss, um sich Kinder leisten zu können. Aber auch die gesellschaftlich abgeschwächte Verbindlichkeit eines Eheversprechens mindert die Attraktivität in modernen Zeiten. Queen Elizabeth, 96 Jahre alt geworden, verstorben 2022, und Prinz Philip, 99 Jahre alt geworden, verstorben 2021, eignen sich wahrlich schlecht für eine Scheidungsstatistik. Sie heirateten am 20. November 1947. Das Paar war 2021 sage und schreibe 74 Jahre miteinander verheiratet und durfte die Gnadenhochzeit feiern. Im normalsterblichen Volk in Deutschland sind die Verhältnisse weitgehend anders. Im Jahr 2019 betrug die Scheidungsquote in Deutschland, na? Ja, nicht schlecht, 35,8%. Auf drei Eheschließungen kamen damit rechnerisch circa eine Scheidung. Während bis zum Ausgang des Mittelalters die Ehe nach dem Verständnis der katholischen Kirche als gottgegeben und damit unauflösbar bewertet wurde, ist die Zahl der Ehescheidungen seit Beginn des 20. Jahrhunderts infolge der zunehmenden Liberalisierung des Scheidungsrechts erheblich gestiegen. Ihre Zahl erreichte im Jahre 2005 mit fast 214.000 geschiedenen Ehen ihren bisherigen Höchststand in Deutschland. So lagen die Scheidungsquoten im Jahr 1960 bei 10,66%, stiegen im Jahr 1980 auf 18,4%, erreichten im Jahr 2005 mit 51,92% ihren absoluten Höhepunkt. Mehr als jede zweite Ehe wurde da geschieden. Seit 2006 gingen die Scheidungsquoten zurück. Im Jahre 2011 waren es nochmal 49,66%, aber im Jahre 2013 45,45%, 2016 39,56%. Sie scheinen 2020 nach einer allgemeinen Einschätzung mit 35,8% in 2019 und 32,3% in 2020 eine Quote erreicht zu haben, die ein stabiles Niveau mit scheinbar leicht sinkender Tendenz erwarten lässt. Aus allen diesen Zahlen lässt sich jedoch keine Aussage über das Scheidungsrisiko eines bestimmten Geburtsjahrgangs entnehmen, da sich die Scheidungen nicht auf ein bestimmtes Jahr der Eheschließung beziehen. Aber es gilt auch, wenn eine Ehe gelingt, Wertschätzung, Liebe und Respekt gepflegt werden, dann kann man 50 Jahre und länger zusammenbleiben und die Liebe leuchtet immer wieder auf. Sie funkelt immer wieder neu wie ein Goldring oder ein Diamant. Deswegen redet man auch von goldener Hochzeit oder diamantener Hochzeit. Aber es gibt seit jeher auch die Alternative dazu, die Versuchung, wenn es knirscht im Gebälk, sich anderweitig umzuschauen und das Haus der Ehe zu verlassen oder den anderen aus diesem Haus wegzuschicken. Jesus wusste das. Er hat gesehen, wie zu seiner Zeit Männer ihre Frauen wegen relativ nichtiger Dinge von sich stießen, ihnen einen Scheidebrief ausstellten, sich von ihnen trennten und eine andere heirateten. Schon aufgrund eines angebrannten Abendessens oder wenn der Mann seine Frau nicht mehr so attraktiv fand, konnte er nach damaligem Recht seine Frau verstoßen. Männer durften das damals. Viele Pharisäer und Schriftgelehrte waren der Meinung, dass dieses Verhalten durch 5. Mose 24 gedeckt sei, wo Mose zugelassen hat, eine Scheidungsurkunde auszustellen. Jesus nun hält diese Scheidungsregelung für untergeordnetes Recht. Er hält diese Regelung nur für eine Art Notverordnung, beschränkt auf extreme Situationen, wo die Herzen so verhärtet sind, dass beim besten Willen kein Ausweg aus der Ehekrise nicht mehr erkennbar ist. Darüber aber steht nach Jesus ein ganz anderes, größeres Bibelwort, nämlich der Schöpfungsbericht aus Genesis 2, wo deutlich wird, von Anfang an ist die untrennbare Einheit von Mann und Frau von Gott gewollt. Gott selbst hat Mann und Frau füreinander geschaffen. Er selbst fügt Mann und Frau zu einem Paar zusammen. Und beide sind miteinander dafür verantwortlich, diese Einheit zu erhalten. Jesus war damals gegen die übliche Scheidungspraxis, weil er für die Frauenpartei ergriff, die damals viel weniger Rechte hatten als die Männer. Deshalb sagt er, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Er sagt nicht, was Gott zusammengefügt hat, darf unter gar keinen Umständen mehr geschieden werden. Das wäre unbarmherzig. Er sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Jesus war der Meinung, dass man in einer Ehe, weil sie eine göttliche Schöpfungsordnung ist, nicht vorschnell kapitulieren sollte. Dass man nicht vorschnell auseinanderrennen sollte. Dass es gut und heilsam ist, dann, wenn die Flamme der Liebe klein geworden ist, sie gerade nicht auszupusten, sondern alles dran zu setzen, um sie wieder zu entfachen. Dass man den Haussegen, wenn er einmal schief hängt, nicht wegwerfen, sondern alles dran setzen sollte, um ihn wieder gerade zu richten. Durch ehrliche Aussprache und echte Versöhnung, soweit das möglich ist. Jesus war der Meinung, man sollte auf leidenschaftliche Weise streiten, kämpfen, ringen, Lösungen suchen und durch Umkehr und Vergebung neue Anfänge wagen. Er war gegen die Ehescheidung. Nicht im Sinne eines gesetzlichen Verbots, so wie das die katholische Kirche später verstanden hat, sondern im Sinne einer dringenden Empfehlung. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Aber warum sollen Männer und Frauen ringen um den Erhalt und das Glück ihrer Ehe? Wozu? In wessen Interesse? Nur im eigenen Interesse? Die Antwort muss lauten, nicht nur, sondern auch und vor allem zum Wohl der Kinder. Denn unter einer Ehescheidung leiden in der Regel am meisten die Kinder. Die Kinder aber sollen nach Gottes Willen geschützt und gesegnet werden. Und damit sind wir beim zweiten Teil unseres heutigen Predigttextes. Jesus ergreift nicht nur Partei für die Frauen, sondern auch für die Kinder. Wir haben es ja gehört. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Die Kinder wurden, wie man hier sieht, schon immer als Störfaktor angesehen. Und natürlich sind Kinder nicht nur etwas Wunderbares, sondern manchmal auch ganz schön anstrengend. Bis auf unsere natürlich. Besonders kleine Kinder fordern den ganzen Einsatz von Vater und Mutter. Und dieser ganze Einsatz wird geradezu heutzutage als lästig und unzumutbar empfunden. Und genauso wie in früheren Jahrhunderten die Könige und Adligen die Erziehung und Betreuung ihrer Kinder gegen Bezahlung ihrem dienstbaren Personal übertragen haben, so neigt man heutzutage in unseren Breiten dazu, die Kindererziehung schon möglichst früh in fremde Hände zu legen, um selber relativ ungestört dem eigenen Arbeiten und den eigenen Interessen nachgehen zu können. Durch die staatliche Gesetzgebung wird dieses Modell ja auch seit einigen Jahren vehement unterstützt. Ob die kleinen Kinder selbst, insbesondere im Alter von 0 bis 3 Jahren, das so großartig finden, daran habe ich persönlich meine Zweifel. Leider haben ja gerade die ganz Kleinen in unserer Gesellschaft keine rechte Lobby. Sie haben kein Stimmrecht. Über die Köpfe der ganz Kleinen wird oft leichtfertig hinweggesehen. Aber die Kleinen lassen sich auch nicht alles gefallen. Wer nur halbherzig geliebt, versorgt und betreut wird, der wird natürlich quengelig und nervig. Er wird anstrengend. Wer nicht erzogen wird, wird ungezogen und vielleicht am Ende zum Systemsprenger. Wer keine echte, gute Autorität von Vater und Mutter als Gegenüber hat, wird unsicher oder frech. Wer keine echte Ruhe, Bindung und Geborgenheit erfährt, wird innerlich und äußerlich unruhig. Und alle, die von Berufswegen pädagogisch tätig sind, müssen dann ausbaden, was in den Familien versäumt und vernachlässigt wurde. Und übrigens die Familienrichter auch. Erzieher, Lehrer und Pastoren können ein Lied davon singen. Auch im Blick auf die Kindererziehung könnte so mancher einen langen Roman schreiben mit dem Titel Mein Kampf. Keine Frage, Jesus aber sagt nun, dieser Kampf muss gekämpft werden. Und zwar muss er auf gute Weise gekämpft werden. Jesus jedenfalls wendet sich mit ganzem Herzen, mit seiner ganzen göttlichen Liebe und Zärtlichkeit, mit seiner ganzen Klarheit und Autorität den Kindern zu und sagt seinen Jüngern, die Kinder als Störenfried empfinden, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und dann heißt es, und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Die Kinder sollen aufwachsen unter dem Segen Gottes, unter dem Segen ihrer Eltern, unter dem Segen ihrer Familien. Und das ist nun genau besehen kein bloßer Kampf, sondern ein Ereignis voller Licht und Freude. Denn Kinder, sagt Jesus, haben einen besonderen Zugang zum Reich Gottes. Nicht nur die Kinder sollen etwas von uns Erwachsenen lernen, sondern es gilt auch umgekehrt. Jesus sagt uns, ihr dürft und könnt und sollt etwas lernen von den Kindern. Erstens, frei und unbekümmert zu leben. Zweitens, lauter und wahrhaftig zu leben. Drittens, voller Vertrauen zu leben. Wenn ihr dieses lebenslange Lernen Tag für Tag übt, habt ihr selber Zugang zum Reich Gottes. Dann werdet ihr, was ihr seid, Gottes geliebte Kinder. Was dem normativen Verständnis der Zeit Jesu völlig widerspricht, ist die Selbstverständlichkeit, mit der Jesus die Kinder in den Mittelpunkt stellt. Es kann auch nach Ansicht der religiösen Autoritäten nicht sein, dass ihnen das Himmelreich gehört, denn sie sind noch nicht religionsmündig und in der Lage, sich der Tora gemäß zu verhalten. Und ein christliches oder jüdisches, gottgefälliges Leben zu führen, braucht es die religiöse Unterweisung und ein Leben, das danach ausgerichtet ist. Diese Selbstverständlichkeit stellt Jesus hier in Frage. Der Schlüssel zu diesem Text liegt meines Erachtens in der Formulierung: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind. Kinder verstehen nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Gefühl. Sie lassen sich auf die Begegnung mit Menschen und mit Jesus ein, ohne zu verstehen, was da geschieht. Da werden nicht erst bestimmte dogmatische Lehrinhalte vermittelt, verstanden und bekannt. Wenn wir uns die Jüngerberufungen ansehen, dann geschieht dort etwas Ähnliches. Dass die Jünger mit Jesus gehen, hat mit klarem Menschenverstand und mit vorheriger dogmatischer Unterweisung wenig zu tun, sondern vielmehr mit dem Geschenk von liebender Gemeinschaft, das weitergegeben werden soll. Damit zeigt Jesus in unserem Predigttext Wege zum guten Leben auf. Er lehrt einen liebevollen, würdigen und respektvollen Umgang miteinander und stärkt die Ehe, die das Zusammenleben zweier Menschen gut ordnet. Vor allen Ordnungen steht jedoch Gottes Treue, sein Bund mit den Menschen und seine Liebe, die stark ist wie der Tod. Wer nach Gott in seinem täglichen Leben fragt und nach dem, was den Menschen dient, der wird Regeln nie sklavisch anwenden, sondern im christlichen Geist der Liebe und der Freiheit. Ich wünsche, dass uns das gelingt. Amen.